Herzlich willkommen bei This Game Pass Geheime Perlen, der Podcast, bei dem wir das Beste ausbuddeln, was der Game Pass zu bieten hat.
Ja, herzlich willkommen hier zurück bei This Game Pass Geheime Perlen, dem Podcast, in dem wir versuchen, das Beste auszubuddeln, was der Game Pass zu bieten hat und vor allen Dingen Spiele, die sonst keiner auf dem Schirm hat. Alleine bin ich nicht, denn mit mir ist der wunderbare Jan. Hallo Jan.
Hallo.
Ja, wie ist es dir ergangen?
Ja, doch, ich muss sagen, ich hatte schon ein bisschen Spaß. Das Spiel, was ich jetzt hatte, war jetzt nicht so ganz das Feierabendspiel, aber auch nicht ganz davon entfernt.
Also, es hat dich nicht gemüht, unsere Vorgabe von 5 Stunden?
Nö, das hat gut funktioniert.
Ach, sehr gut. Ich werf das hier gerade nochmal auf, liebe Hörer, wir haben ja wenig Regeln. Das ist jetzt hier die erste reguläre Folge. Der Pilot kam richtig gut an. Das hat mich sehr gefreut und den Jan garantiert auch. Und eine Vorgabe, die wir uns gemacht haben, ist, dass wir 5 Stunden Mindestspielzeit haben, weil wir dann so über den ersten, ja, über die erste Phase des Spiels hinaus sind. Manchmal ist ein Spiel ja erst danach gut und wir können ein bisschen tiefer darüber reden.
Weil ich sagen muss, meine Spielzeit ist auch so ein bisschen aus dem Bauch raus, weil ich momentan sehr viele Anmeldeprobleme beim Game Pass habe.
Oh, schön. Ich auch. Gut.
Und wenn man offline ist, dann trackt er die Zeit.
Ah, okay. Alles klar. Dann hast du auch Probleme anzumelden, ja? Weil ich mache das Steam Deck an von Tag zu Tag und ich bin ausgeloggt.
Genau. Oder ich bin eingeloggt und habe dann so eine große Meldung. Es ist gerade ein Fehler. Melde dich an.
Genauso ist es. Also ich werde auch rausgeworfen, beziehungsweise Frau wird rausgeworfen öfter mal. Ich habe mich eben wieder neu angemeldet, weil, ja, man spielt den Game Pass. Aber gut, Jan. Dann würde ich vorschlagen, starten wir doch gerne rein zu dieser neuen Folge des Game Pass Geheimperlen und nehmen euch mit.
Sehr gerne.
Ja, und da sind wir schon beim ersten Spiel und wir haben gesagt, das letzte Mal hat der liebe Jan für euch angefangen und diesmal nehme ich mir das einfach mal raus und Jan hat für mich ausgesucht Descendants.
Descendants, genau, habe ich dir ausgesucht. Ein Fahrradspiel. Ich würde jetzt einfach noch mal gerne ganz kurz diesen Plufftext vorlesen als Einstieg von Steam.
Ja, bitte.
Und dann möchte ich gerne von dir wissen, das endet auf eine Frage und ich möchte gerne, dass du diese Frage dann beantwortest. Also, Descendants ist extreme, freie Bergabfahrt für die moderne Ära mit prozedural generierten Welten, in denen Fehler echte Konsequenzen haben. Wirst du dein Team zu Ruhm bringen und der nächste legendäre Descender werden?
Ist das ein Text?
Das ist doch ein Text, oder?
Kommen wir zu deiner Frage. War sie das? Ja, es war ein Text.
Nee, die Frage war, wirst du dein Team zu Ruhm bringen und der nächste legendäre Descender werden?
Nee, ich glaube nicht mehr. Es mag aber auch dran liegen, dass ich es nicht ganz kapiert habe, was mit dem Team ist. Und 5 Stunden, ich steig da ein. Ich bin tatsächlich, Jan, ich habe das 5-Stunden-Limit auch überhaupt nicht in den Augen. Also man fängt ja an zu spielen und dann ist man, wir haben einen Monat dazwischen, also man spielt auch irgendwie abends so ein bisschen, ne? Und ich werde auch wieder hier weit über 5 Stunden sein. Und manchmal findet man ja auch Gefallen daran. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Liebe Leute, Descendants ist ein Downhill-Extrem-Fahrradspiel. Sprich, wir starten irgendwo mit unserem BMX-Rad und brettern durch die Landschaft, oft von oben runter. Es hat mich im ersten Moment so ein bisschen an die frühen Tony Hawk-Teile erinnert. Hast du die gespielt damals?
Ich habe sie nicht selber gespielt, aber ich hatte einen Kumpel, der die hatte und dann habe ich zugeguckt.
Ah, die waren fantastisch. Ja gut, wir haben 4 Jahre zwischen uns, aber ansonsten, die waren fantastisch. Es ging darum, dass du mit deinem Skateboard irgendwo rumfuhrst und Tricks machst und so weiter und so ist es bei Descendants auch. Also du kannst Tricks machen mit deinem BMX und durch die Luft fliegen und so weiter und so fort. Und aber nicht so ganz. Also du hast immer Missionen zu erfüllen. Mhm. Also du landest auf den Maps, die sind angeblich prozedural generiert, das mag sein, aber natürlich wissen wir mittlerweile, was das heißt. Du hast immer dieselben Versatzstücke darin.
Ja, da wäre auch schon die erste Frage, die ich hätte.
Ja, bitte.
Du hast gesagt, also es sind die gleichen Versatzstücke drin.
Mhm.
Das heißt, sind das dann eben entsprechende einfach nur Kurven und Geraden, die sich immer gleichen, oder sind es schon längere Abschnitte, die immer gleich aussehen?
Sowohl als auch, muss ich tatsächlich sagen. Also die sehen halt gleich aus. Da mag mal ein Baum irgendwo anders stehen, aber generell sieht es sehr gleich aus. Es mag auch daran liegen, also du hast vier grundsätzliche Biome. Mhm. Und ein Baum sieht halt aus wie ein Baum, egal ob er links oder rechts steht. So ist das. Ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen erklären.
Also der Streckenverlauf ändert sich also kaum bis gar nicht?
Doch. Okay. Der ändert sich, genau. Vielleicht ist das prozedurale.
Genau, das ist ja wahrscheinlich das, worauf es ankommt. Genau, kann ich mir schon vorstellen, dass die Umgebung halt gleich aussieht, aber der Streckenverlauf sich dann wahrscheinlich immer ändert.
Ja, genau. Und da ist mal eine Rampe mehr oder weniger drin. Ansonsten muss ich sagen, ist das doch sehr, ja, gleich aussehend, sage ich mal, aber das führt auch dazu, dass es sehr stimmig ist, weißt du, es fühlt sich sehr rund an, du bleibst in dem Biom, du cruisest da durch den Wald oder die Steppe oder durch die Wüste, das kommt darauf an, wie weit du da gekommen bist, weil, und jetzt kommen wir zum nächsten, du musst Strecke für Strecke machen und das sind immer so, eine Mission besteht so, sagen wir jetzt mal, aus 5, 6, 7 Strecken und die musst du erfolgreich absolvieren, also du darfst maximal 4-mal stürzen, irgendwo gegenfahren oder was weiß ich, hast du mal Mini-Missionen zu erfüllen, zum Beispiel mache 2 Vorwärtssaltos oder. Und am Ende die letzte Mission ist, jeweils über die Bossrampe zu springen. Also da ist eine Bossrampe, die dann über eine Eisenbahnbrücke zum Beispiel gesprungen wird und dann hast du die Mission erfüllt. So, und das machst du 3-mal und dann kommst du zum nächsten Biom. Ich habe nur ein Biom freigeschaltet.
Da würde ich gleich mal direkt einhaken wollen, mal nachfragen, wie lang sind denn immer diese Mission, also wie lange spielt man tatsächlich daran oder an einer Strecke? Sind die dann so in 3 Minuten fertig oder ist man dann schon eher so 20 Minuten an einer Strecke?
Nee, mach mal 10 draus, würde ich sagen. Irgendwo zwischen 5 und 10, weil du bretterst da auch nicht wirklich durch, sondern du musst auch mal auf die Bremse treten, wenn es irgendwie Sinn macht. Ich sag mal 5 bis 10 Minuten, so ein bisschen, dass du ein bisschen tüftelst, ne? Aber auch schnell durch bist.
Geht das Ganze auch auf Zeit oder geht das nach Punkten?
Nein, Gott sei Dank, weder noch. Du musst diese Missionen erfüllen und du musst sie auch nicht erfüllen. Manchmal erfüllst du eben zum Beispiel dann 2 Vorwärtssaltos nicht. Und dann kommst du trotzdem in die nächste Strecke. Also die Grundvoraussetzung ist immer, dass du am Ende durchs Ziel fährst. Und dann ist alles gut. Dann kommst du zur nächsten Strecke.
Mhm.
Aber wenn du jetzt diese Mini-Mission mit den Saltos zum Beispiel erfüllst, dann bekommst du ein Leben dazu. Das heißt, du fliegst auf die Schnute und dann wird dir ein Leben abgezogen. Und das heißt, dann darfst du wieder einmal auf die Schnute fallen.
Na, okay.
Ja, es ist so ein ja, es war mir tatsächlich, ich war am Anfang dachte ich mir so, boah, geil, ein Spiel, das ich bei Tod nicht angefasst hätte. Dann dachte ich mir auf den zweiten Blick, what the fuck, warum sollte ich das spielen? Ich bin zu alt für so einen Scheiß, weil das schon sehr für junge Leute irgendwie mal eben den schnellen Spaß und so wirkt. Und dann auf den dritten Blick, nach so 2, 3 Stunden, hab mich das total entspannt, Jan, weil im Endeffekt 10 Minuten eine Strecke, das heißt, du kannst anfangen und mal eben 10 Minuten abtauchen und dann hörst du wieder auf und das ist ganz gemütlich, weißt du, das ist so.
Ja.
Und das hat mich einfach so, wie heißt das, ich konnte mich einfach da für ein paar Minuten zurücklehnen und immer mal zwischendurch zocken irgendwie und das fand ich dann wieder toll.
Ja, super, wunderbar. Also hört sich jetzt auch für mich an, als wäre das vielleicht in dieser Kategorie dann mal zu sein, nach einem guten Podcast-Spiel dann auch wieder an.
Ja.
Oder
ja.
Muss man sich dann doch zu sehr dann konzentrieren, dass man dann eben nicht doch noch irgendwas nebenbei machen kann?
Nee, ist okay, würde ich sagen. Ist okay, kann man machen. Mal eben zwischendurch zocken, mal was anmachen. Ich habe hier tatsächlich, was habe ich gemacht? Ich habe hier ein Filmkritik-Magazin immer nebenbei geguckt.
Mhm.
Also es war okay. Ja, das ist so, wie du es einschätzt tatsächlich. Es ist aber auch, muss ich sagen, also nicht Simulation, sondern sehr Arcade-lastig.
Da würde ich dann auch nochmal zur Grafik und zur Kameraperspektive kommen wollen. Weil
bitte. Das
kann man bisher noch nicht so. Ne? Das ist ja jetzt alles möglich. Von der ultra-realistischen Grafik bis hin zur Low-Poly-Grafik im Grunde.
Mhm,
Also wie kann man sich das vorstellen?
Es ist die Unity Engine, die kennen wir ja alle zur Genüge, aber ziemlich geil. Also gut, ich bin sehr genügsam, was Grafik angeht. Für mich ist geile Grafik Crysis und davor liebe ich Half-Life 1 für das, was es ist. Also ich habe, damit will ich sagen, ich habe vielleicht nicht die größte Ahnung von Grafik auf der Welt, aber es sieht ziemlich geil aus. Also die Unity Engine in der neuesten Version kann ja auch bis hoch 4K und Spiegelung und Pi und Pa und Po. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus und sehr, sehr stimmig. Der Vorteil von Unity ist natürlich, dass die Portierung sehr einfach ist, ne? Also es ist 2019 rausgekommen und es gibt mittlerweile Versionen für Linux, macOS, Windows, Xbox 1, PS4, Switch, iOS und Android. Ja, das Ding, das ist einfach durch die Decke gegangen und wurde dann überall wieder aufgebaut. Das muss ich sagen. Und was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, die Musik, Jan.
Ja.
Die Musik, was stellst du dir vor bei so einem Sportspiel, Downhill, was denkst du, welche Musik würde passen?
Dreckiger Rock.
Ja, ne, so Tony Hawk-mäßig, so, und ich sag dir, was die Musik ist. Die Musik ist Drum and Bass. Sag dir das was?
Nicht so richtig, wobei Drum and Bass, also sehr schlagzeuglastig oder trommellastig.
Ja, genau. Und
vielleicht noch mit einem bisschen Beat darunter, würde ich mir jetzt darunter vorstellen.
Genau, es ist immer der ein derselbe Beat, der irgendwann mal in England entwickelt wurde und seitdem irgendwie ja das Genre irgendwie definiert und dazu dann noch so ein paar elektronische Klänge und Gesang, so ein bisschen House noch darunter. Und das ist alles sehr stimmig. Ich liebe dieses Genre, Jan. Ich liebe es und habe es schon immer geliebt. Es ist sehr, sehr transzendent. Du kannst da eintauchen und so. Und diese Musikart ist da drin und es mag, also ich habe mich total gewundert, weil ich habe Drum Bass noch nie in einem Spiel gehabt und das führt bei dem Spiel zum einen dazu, dass es hilft, dich zu konzentrieren, weil es ist so, es geht so in einem durch, diese Musikart, ja, es geht, die Tracks gehen total ineinander über und trotzdem ist es halt immer zackig durch diesen Aim-Beat, also immer, du bist immer mit Energie geladen vom Sound her und das passt einfach super, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, aber das ist der Eindruck. Ja.
Okay. Ist die Musik denn abwechslungsreich?
Ja. Also es ist ein Genre, es ist Drum Bass, aber viele verschiedene Tracks, viele Künstler, auch Seba zum Beispiel, den ich sehr liebe. Also ja, ich mag da vorgefärbt sein, also auch Künstler, die ich so auch höre. Und auch Songs habe ich gehört.
Ja, super.
Ja, ich würde dir gerne aber nochmal ein bisschen Schritt zurück zu den Entwickelnden was erzählen. Ja,
das würde mich auch nochmal interessieren, wer das jetzt hier verbrochen hat.
Ja, ich sag erstmal nochmal, du hast eben schon von Steam erzählt. Sag mal diese Wertung bei Steam.
Momentan steht es bei sehr positiv, die kürzlichen Rezensionen. Aber wenn man sich die kompletten Rezensionen ansieht, dann ist man bei 13.255 Rezensionen äußerst positiv.
Ja, das Ding hat bei Steam 10 von 10. Absoluter Wahnsinn. Also es trifft wohl einen Nerv. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Es ist ein gutes Spiel, aber mehr auch nicht. Aber, mein Gott, wer hat es verbrochen? Das Studio heißt Rage Squid und es wurde gepublished bei No More Robots, ein Publisher, den ich nicht kenne, und auch Rage Squid war bis 2019 oder gut ein bisschen davor, aber es war auf jeden Fall nicht so ein Begriff und schon gar nicht für so Sportspiele. Rage Squid ist entstanden aus einem, ja, aus einem Projekt, um Studenten zu pushen. Ja, und die haben so ein bisschen experimentiert, so Snowboarden oder Skateboarden oder Pi oder Pa oder Po, Wingsuiten, halt so alles so ein bisschen in die Richtung und waren inspiriert bei der Skate-Reihe zum Beispiel oder Dave Murrays BMX, also schon so Sportspiele und haben so ein bisschen rumexperimentiert und irgendwann, zumindest ist es so geschrieben, haben sie halt diesen Flow von diesem BMX-Ding gefunden und sind dabei geblieben und haben es immer weiter ausgebaut. Sie haben viel Wert auf Physik gelegt. Also das ist schon so ein bisschen simulationsmäßig, dass sie darauf Wert gelegt haben. Genau, also es ist ein sehr junges Studio, entstanden aus Studenten in den Niederlanden. In den Niederlanden.
Okay.
Ja, also ein Studio, das auf Anhieb eine 10 von 10 auf Steam gemacht hat, was ich natürlich total sympathisch finde, weil das Ding ist ja, würde ich sagen, schon polished. Gut, ist auch vor 6 Jahren, 5 Jahren rausgekommen. Aber bei dem Polish-Ding hätte ich eher gedacht, das ist ja AAA so ein bisschen, weißt du? Ja. Also ich das weiß ich nicht. Was ist denn so dein Eindruck, so von außen, ohne es gespielt zu haben?
Von außen finde ich es super interessant, deswegen habe ich es nämlich auch ausgesucht, um eben dann zu wissen, ob es eins ist, wo man mal reinschauen sollte. Ich finde sowas von der Art nämlich sehr interessant. Ich hatte mal so ein bisschen Lonely Mountains gespielt, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, da bin ich mit der Steuerung aber so gar nicht klargekommen, ja, mit der Kameraperspektive. Und genau, das hier sah jetzt eigentlich recht fetzig und launig aus.
Ja, also du hast es ja eben nochmal aufgeworfen, die Kamera, das ist von hinten, Third Person. Es gibt auch so Sondermissionen, wo du dann der First Person radelst. Du kannst auch die Kamera wechseln zwischendurch, aber es ist sehr launig. Aber es ist halt nicht so, dass du denkst wie bei Tony Hawks, dass du durch die Luft fliegst und irgendwelche Tricks machst. Also klar, diese Mission, mache zwei Vorwärtssalz aus dem Pipapo, die gibt es, aber da gibt es tatsächlich auch nur 3-4 unterschiedliche, ne? Also komm in 45 Sekunden ins Ziel oder mache 2 Rückwärtssalto. Diese Sachen, die siehst du die ganze Zeit. Also du kannst auch tiefergehende Tricks machen, weitergehende Tricks, aber machst du nicht. Was ich noch erwähnen will, das Ding hat erstens einen Couch-Koop für 4 Leute. Du kannst mit deinen 3 Kumpels davor sitzen und es spielen. Und es hat aber ansonsten auch noch einen Multiplayer. Den kannst du an- oder ausschalten.
Ja.
Ja, da geht's nicht eine gegen den anderen. Aber du siehst einfach Leute aus der ganzen Welt, die gleiche Strecke machen wie du jetzt gerade, mhm, und wie die dann da rumpesen.
Oh, das klingt aber interessant. Also sowas, wenn man sich dann damit nicht gegenseitig beeinflusst oder so.
Nee.
Ist das schon mal ganz interessant. Dann kann man ja sicherlich auch dann vielleicht so andere Ideallinien vielleicht noch finden.
Ja, stimmt.
Muss man natürlich aufpassen, dass man sich vielleicht dann nicht zu sehr ablenken lässt.
Ja, und ich habe am Anfang das so ausgeschaltet und dann habe ich es wieder angeschaltet und es ist auch was anderes, ob du dich bei diesen Tracks verloren im Wald alleine fühlst oder eben nicht. Ne?
Das, ja, stimmt. Genau, was mich auch nochmal interessieren würde, du hast gesagt, man legt sich ja öfter mal aufs Maul.
Mhm.
Wie episch sieht das aus?
Ja, ganz ehrlich.
Hast du nicht gesehen, okay.
Doch. Also es kommt darauf an, wie schnell du vorher auf die Rampe zugefahren bist. Ansonsten, ja, die legen Wert auf Physik, ne? Also Ragdoll-Effekte, das Bein fliegt da um die Erde durch die Ecke. Es ist aber nicht humoristisch. Also es ist nicht Slapstick oder Comicartig, dass die Gliedmaßen dann durch die Gegend pfeffern, sondern es ist schon realistisch. Es ist kein humoristisches Spiel. Also es heißt jetzt nicht, dass es todtrübe ist, sondern einfach, da wurde halt nicht viel Wert drauf gelegt.
Ja.
Ne? Im letzten Fundbüro habt ihr ja Lego Islands besprochen und was mir da auf jeden Fall von euch hängen geblieben ist, dass es sehr humoristisch auch gemacht ist, ne? Halt genau, eben typisch richtig. Lego. Und diesen Unterton von Humor, nenne ich es mal, ja, den hat das Spiel eben nicht.
So. Okay. Also es nimmt sich schon, also es ist schon eine ernste Arcade-Simulation.
Arcade-Simulation in etwa, ja. Ja, ja, genau.
Wenn es sowas gibt, dann.
Genau, also so viel zu Descenders. Ich habe, die ersten beiden Stunden waren anstrengend und danach ist okay, hat's nicht wehgetan.
Würdest du das Spiel denn weiterspielen?
Nein, nicht, weil ich es ätzend finde, weil ich es langweilig finde, aber es reizt mich jetzt auch nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir gleich nochmal das Steam Deck nehme und mal 5 Minuten zocke. Dafür ist es super. Mhm. Auf dem Steam Deck natürlich auch hervorragend. Aber nein, also nicht ernsthaft und nicht auf lange Zeit. Nein.
Okay.
Gut, Jan. Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag.
Ja, gerne.
Aber ich interessiere mich jetzt natürlich auch ein Spiel, was ich dir gegeben habe.
Ja, und zwar ist das gewesen Steam World Build. Ein Aufbauspiel, so wurde es ja erstmal angepriesen und so sieht es ja auch aus und das ist es auch. Ich hatte tatsächlich etwas anderes erwartet, als ich dann tatsächlich bekommen habe.
Ah, also
ich habe mir so einen klassischen City-Builder vorgestellt.
Darf ich da einhaken?
Ja.
Es sieht ja sehr knuffig aus.
Es sieht super knuffig aus.
Ich hätte es gedacht, dass du einen City-Builder kriegst, aber stark vereinfacht für Kids.
Genau, das ist es nicht. Oh. Es vermischt im Grunde 2 Spiele-Klassiker. Und zwar, das, was man da sieht, das ist im Grunde ein Anno in Light. Und dann gibt es noch ein zweites Spielsystem, das ist dann quasi Dungeon Keeper in Light. Also man hat ja so einen Mix aus Anno und Dungeon Keeper. Mhm. Beides so ein bisschen vereinfacht.
Erklär uns mal auf. Also fangen wir am Anfang an. Es ist ein Aufbauspiel.
Also es ist ein Aufbauspiel. Wir sind im SteamWorld-Universum unterwegs. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt. Mhm. Da gibt es halt verschiedene Spiele, die haben als Jump'n'Run, glaube ich, angefangen. Es gibt auch ein Roguelike-Deckbuilder-Spiel, was ich mal ein bisschen gespielt habe. So ganz tief drin bin ich auch nicht. Ist von einem schwedischen Studio quasi entdeckt worden. Und die haben bisher auch fast nur SteamWorld-Spiele gemacht. Ausnahme von The Gunk. Dieses hier ist das erste Spiel, was nicht von diesem schwedischen Studio ist, sondern von einem anderen schwedischen Studio.
Okay.
So, erstmal zur Einordnung. Genau, und man wählt sich am Anfang erstmal eine Karte aus. Man hat immer so eine Wilder Westen-Wüstenwelt im Grunde. Und naja, man hat dann eben einen Roboter, der mit seiner Tochter eben mit dem Ochsenkarren, der natürlich auch mechanisch funktioniert, durch die Wüste fährt und sie dann eben eine Siedlung aufbauen wollen. Das ist erstmal so der grobe Rahmen.
Ja, gute Story auf jeden Fall.
Genau, man startet mit einem Bahnhof und dann setzt man eben seine ersten Häuschen. Und man hat, wie bei Anno 1800, hat man, oder bei Anno eigentlich generell, hat man verschiedene Bevölkerungsschichten, die man dann eben wieder baut. Man hat, fängt erstmal klassisch mit den Arbeitern an, versucht dann eben die Bedürfnisse zu erfüllen und die baut Produktionsketten auf, die dann immer komplexer werden.
Okay, super. Ich liebe Anno und ganz ehrlich, jetzt gerade denke ich mir, oh geil, ich habe total Bock drauf.
Okay, genau. Also am Anfang sind die Produktionsketten halt noch sehr leicht. Also man muss dann so einen Tante-Emma-Laden zum Beispiel bauen. Der deckt dann eben die Bedürfnisse über das Straßensystem. Und vielleicht auch noch sagen, dass dieses Straßensystem im Schachbrettmuster funktioniert. Ne? Das Ganze funktioniert alles am Raster. Es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwie frei bauen kann. Also auch wie bei Anno. Mhm. Und so die ersten Sachen ist dann, dass man zum Beispiel Bretter braucht. Das heißt, man muss dann erstmal Holz abbauen. Es gibt so ganz kleine Oasen, wo Bäume stehen. Da kann man dann eben so einen Holzfäller hinstellen und dann noch ein Gebäude machen, was aus dem Holz eben die Bretter macht. Ebenso ganz klassisch Anno-like. Man braucht Warenhäuser, wo die Sachen dann reingetragen werden. Und da sieht man dann eben auch, dass die Leute dann tatsächlich oder die Roboter zwischen den Häusern hin und her laufen, fahren und da eben diese Waren transportieren. Es ist allerdings auch hier wieder ein bisschen vereinfacht. Wenn ich ein Warenhaus auf das eine Ende der Karte stelle und ein Warenhaus auf das andere Ende der Karte, dann teilen die sich eben schon ihre Ressourcen. Das heißt, es spielt nur die Entfernung zum Warenhaus eine Rolle, aber jetzt nicht, wie weit diese Warenhäuser voneinander entfernt sind.
Okay, alles klar. Aber du hast schon, wie in Anno auch, du hast ja schon verschiedene öfter jetzt mal gesagt, es gibt Lieferketten. Also es ist genau, schon so, ich möchte Produkt Z herstellen.
Genau.
Und du musst dafür sorgen, dass X, Y und davor W, V, T gemacht wurde.
Ganz genau. Ne? Zum Beispiel, wenn man dann genug Arbeiter hat, dann kommt man zu den Ingenieuren. Das funktioniert dann auch wie bei Anno. Wenn ich die Bedürfnisse alle erfüllt habe, dann kann ich das Gebäude aufwerten der Arbeiter und habe dann da Ingenieure wohnen. Und die wollen dann eben mehr haben. Die brauchen dann Schnaps, die brauchen einen Saloon, die brauchen einen Waschsalon.
Ah ja.
Und vielleicht auch, um jetzt die Produktionsketten und auch wie so dieser Humor des Spiels im Grunde auch funktioniert, würde ich einfach mal die Burger, wie der Burger funktioniert, noch mal sagen.
Ja, bitte.
Denn so ein Roboter isst ja eigentlich nichts, ne? Und so ein Burger, da muss man dann erstmal die Rinderfarm versorgen. Und die Rinderfarm, was brauchen Rinder?
Ja, höchstwahrscheinlich Gras.
Genau, ne? Man braucht Holz, um daraus Kohle zu machen. Und sie brauchen Eisenium, also das Eisenäquivalent. Und damit läuft dann die Rinderfarm. Die machen dann quasi so einen mechanischen Fleischpatty draus. Und daraus wird dann der Burger gemacht.
Ui. Okay, darf ich dich fragen, also ich setze jetzt mal voraus, dass wir alle große Anno-Fans sind, also verglichen mit so einer Anno-Lieferkette, ja, die ja auch über verschiedene Inseln geht, über verschiedene Karten und so weiter und so fort, verglichen mit so einer typischen Anno-Lieferkette, wie komplex ist SteamWorld da?
Sehr wenig komplex. Mhm. Also es gibt eben nur diese eine Karte und dann eben noch den Untergrund, wo es dann eben in dieses Dungeon Keeper geht. Man muss jetzt aber keine Handelsrouten machen, man hat jetzt nicht mehrere Inseln, sondern das Einzige, worauf man wirklich achten muss, ist, wie gesagt, ich habe in der Nähe ein Warenhaus stehen und ich habe genug Gebäude, die meine Rohstoffe produzieren.
Ja, genau, das war die Frage nämlich.
Das ist alles, worauf ich achten muss. Problem ist tatsächlich eher, dass man gar nicht so viel Platz hat. Also man muss schon überlegen, auch hier wieder, wie arrangiere ich meine Gebäude. Man kann die Gebäude netterweise auch verschieben, dass man so ein bisschen umsortieren kann. Und ab einer gewissen Anzahl an Bewohnern schaltet man neue Kartengebiete frei und muss dann dementsprechend gegebenenfalls wieder so ein bisschen umbauen. Weil am Anfang stehen die Fabriken halt noch recht nah an den Wohnhäusern, aber die nehmen dann eben irgendwann Platz weg, weil man ja noch den Waschsalon, den Saloon noch bauen muss und eben das Burgerrestaurant in Reichweite von den Wohnhäusern. Da hat man ja erstmal nur für die Arbeiter das Ganze erstmal optimiert gehabt. Das heißt, man muss die Gebäude noch irgendwie dazwischen setzen.
Okay.
Wobei man aber auch hier sagen muss, dass die Reichweite sehr human ist. Später schaltet man auch noch bessere Wege frei und dann ist es schon wieder fast egal, wo man die Gebäude hinstellt.
Mhm.
Ich kann vielleicht noch mal eine etwas komplexere rausgesucht, Lieferkette.
Ja,
also ich
bitte,
bin
ja
bis zu den Aristobots gekommen, die nach den Ingenieuren kommen. Zu den Forschern bin ich nicht mehr gekommen, aber vielleicht, dass, wie es dann in die Komplexität weitergeht. Also die Aristobots brauchen dann ein Edelrestaurant und dann braucht man einmal wieder die komplette Lieferkette für die Rinderfarm, also Holz zur Kohle, dann Eisenium dazu in die Rinderfarm. Und dann muss man noch Öl in eine Ölraffinerie bringen und auch das zum Edelrestaurant bringen und dann ist das auch schon wieder fertig. Also viel komplexer als das wird es nicht.
Und darf ich dich fragen, es sieht ja sehr kindlich aus vom Look her. Ist das was für Kids?
Also ich habe als Kind Anno gespielt, das hat ganz gut funktioniert, also würde ich sagen, ja. Um so in dieses Genre reinzukommen, auf jeden Fall. Es ist halt auch so ein bisschen humoristisch gehalten.
Ja.
Genau, das sollte auf jeden Fall gehen. Jetzt nicht für ganz junge Kids, aber.
Und es ist aber schon auch, du hattest ja Spaß damit. Also ich finde, das könnte auch Erwachsenen noch dienlich sein irgendwie.
Genau, also wenn man Lust hat auf ein Anno, aber das einem zu komplex ist, dann ist das genau das richtige Spiel.
Und wie lange dauert das so? Also ein Anno kann ja Tage dauern.
Ja, ich weiß gar nicht, wie lange man jetzt für diese Hauptmission braucht. Ich bin halt, wie gesagt, bis zur 4. von 5 Bevölkerungsklassen gekommen. Zu die Forscher habe ich dann nicht mehr gehabt. Mhm. Das Ziel ist am Ende eben so ein großes Raumschiff zusammenzubauen. Ich glaube, man muss in 5 Ebenen in der Mine dann runtergehen. Ich bin jetzt auf Ebene 2. Also ich würde mal sagen, so 10-12 Stunden kann man vielleicht damit machen. Genau.
Und gibt es da ein Skirmish? Also Open World einfach ohne Ziel?
Oh, das kann ich dir gerade gar nicht sagen.
Also so ein, weißt du, wie es aber nur ist, dass du das Ding einfach anmachst und dann baust du vor dich
kann
hin?
Kann sein. Es gibt halt, wie gesagt, es gibt halt so diese Story und ich glaube, also mehr bietet das dann, glaube ich, auch nicht. Also
ja,
wenn man da dann einmal alles hat, dann ist ja irgendwann die Karte auch voll.
Ja.
Und man muss jetzt auch nicht so stark optimieren.
Aber dann zitiere ich dich gerne und klaue deine Frage. Ist das ein Feierabendspiel?
Geht so, weil man ja doch so ein bisschen nachdenken muss.
Mhm.
Genau, also nicht übermäßig, aber man muss halt so ein bisschen gucken und Bock halt haben, gerade so ein bisschen zu puzzeln.
Und auch das, also man muss ja auch Bock auf den Look haben, ne?
Genau, das auch, ne? Also die Grafik ist jetzt, ne, kein Highlight, also da komme ich dann später auch nochmal zu, woran das dann auch liegt. Aber sie ist durchaus, aber sie ist stimmig, sie ist funktional und da man von oben drauf guckt und jetzt auch nicht so das Bedürfnis hat, groß reinzuzoomen, funktioniert das.
Wie ist das denn von der Atmosphäre her? Vielleicht auch mit der Musik und so, fühlt man dich da?
Die Musik, muss ich sagen, habe ich dann ziemlich schnell ausgeschaltet.
Okay.
Weil für mich hat es dann eben auch gut funktioniert, dann eben was anderes nebenbei so anzumachen.
Ah ja, okay.
Also sie, ja, war jetzt nicht so, dass ich sage, oh, die braucht man jetzt unbedingt. Ich würde ganz gerne, also wir haben jetzt ja die Oberfläche so fast komplett abgehandelt. Es gibt dann noch einen Bahnhof mit einem Handelssystem, wo man dann eben noch Ressourcen kaufen kann oder auch Upgrades kaufen kann. Mal dann kurz auf den zweiten Spielteil kommen.
Oh, ja, ich wusste nicht, dass es den
gibt. Ja, doch, wie gesagt, das ist ja eine Mischung aus Anno Light und Dungeon Keeper Light. Den
Anno-Teil
haben wir jetzt.
Okay, alles klar.
Aber den Dungeon Keeper Teil, es gibt nämlich eine Mine. Denn man muss ja irgendwie an das Öl kommen, man muss an das Wasser kommen, man muss an das Eisenium kommen. Und das sind eben Rohstoffe, die man dann in der Mine abbaut. Und da funktioniert das eben so, dass man eben ja so ein Höhlensystem hat im Grunde und dann eben aus Blöcken bestehende Wände. Und dann kann man, wie bei Dungeon Keeper, hat man seine Minenarbeiter und sagt, ihr könnt jetzt, reißt jetzt bitte diese Minen ab. Genau, und auch da ist natürlich das Ziel, das später zu automatisieren. Alle Bevölkerung und mit jeder Bevölkerungsschicht schaltet man dann im Grunde auch wieder neue Arbeitsräume frei. Es gibt also die Minenarbeiter, die eben die Wände abreißen. Dann gibt's die Förderer und damit man die hat, muss man denen auch erstmal einen Raum bauen. Die Größe des Raums bestimmt dann, wie viele Förderer oder Minenarbeiter man dann eben hat. Und die Förderer, die bauen dann eben Rohstoffe ab. Zum Bauen brauche ich zum Beispiel Eisenteile oder Werkzeuge und die, oder Eisen, genau, Eisenteile und die werden da entsprechend abgebaut.
Ah, Aber ganz ehrlich, so wie du das erzählst, klingt das irgendwie nach einer ganz natürlichen Verbindung, als würde das super zusammenpassen.
Und definitiv. So. Es passt wunderbar zusammen und es ist halt auch ein bisschen Abwechslung, weil dann ist halt die Spielmechanik so ein bisschen anders. Da gibt's dann auch Truhen, die man finden kann. Und man muss auch aufpassen, dass man die Räume, wenn man die Räume groß baut, dass man noch Stützen baut, damit die Räume nicht einstürzen.
Ach.
Und es ist auch sehr knuffig gemacht, wenn die dann nämlich Blöcke abgerissen haben und man dann eine neue Höhle mit einbindet, dann stützen die Arbeiter die Wände dann mit Holzverkleidung und bringen noch kleine Lämpchen an. Das ist schon sehr cool. Müssen natürlich die Steine noch wegräumen, damit man was drauf bauen kann.
Aber man ist schon der typische Gott, derjenige, ja. Du guckst von oben, du bist keine Hauptperson, sondern du machst das alles von oben.
Ja, genau. Also in beiden Spielteilen. Genau, und dann gibt's eben, kann man das später dann auch noch ein bisschen beschleunigen. Dann hat man Mechaniker, die eben dann Maschinen montieren können, die dann zum Beispiel ganz automatisch dieses Aesinium abbauen. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht per Hand abbauen. Da braucht man dann diese Maschinen für. Und dann gibt's auch hier wieder verschiedene Ebenen. Und die Ebenen unterscheiden sich. Also ich bin jetzt in Ebene 2 gekommen, in die weiteren noch nicht. Und da hat man quasi ein ganz anderes Biom. Da kann man dann Pilze anpflanzen auf fruchtbaren Böden. Und aus diesen Pilzen macht man Plastik. Ja, also das ist quasi die Grundressource für die Plastikproduktion.
Ist klar.
Ja. Also es ist halt auch schön, dass es halt nicht so die Ketten sind, die man sonst immer hat, sondern dass das hier auch ein bisschen aufgebrochen wird. Genau, das ist ziemlich cool. Und da kommen dann eben auch dann feindliche Blöcke dazu. Das heißt, wenn man die abbaut, spawnen ein paar Gegner. Das heißt, da muss man dann auch Wachen und Fallen bauen.
Weil ich dachte, das wäre jetzt du baust vor dich hin und dann baust du ab und so.
Genau, bis zu dem Zeitpunkt, bis man in Ebene 2 kommt. Aber auch das ist, das Tutorial hier leitet einen da super durch und sagt, du brauchst jetzt 5 Wachen, um jetzt diesen ersten Block abbauen zu können. Und dann macht man die Gegner auch platt. Da bin ich jetzt in keine Bredouille gekommen. Ja, genau. Und man hat halt auch wieder die Verzahnung, ne, mit dem oberen Teil, denn man kann dann zum Beispiel Ausrüstung herstellen, zum Beispiel den Karbidbohrer über eine Produktionskette im oberen Teil, um dann eben im unteren Teil überhaupt Granitblöcke zum Beispiel abbauen zu können und dann wieder weitere Teile der Unterwelt zu erschließen.
Das klingt für mich irgendwie total natürlich. Natürlich Oberwelt, Unterwelt, also ich stelle es mir jetzt so vor, dass du halt unten abbaust und dann oben das Produkt, also verarbeitest und so weiter und so fort.
Genau.
Und trotzdem, also du musst ja erstmal auf die Idee kommen. Das klingt irgendwie nach einem Spiel, das ein kleines, innovatives, neues Studio irgendwie entwickelt hat.
Ja, und zwar heißt das Studio The Station.
The Station.
Und zwar sind sie benannt nach ihrem Spiel, was sie vorher gemacht haben, nämlich The Station. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast.
Noch nicht mal gehört.
Okay, ich habe es tatsächlich mal gespielt. Es ist ein sehr kleines Indie-Spiel, wo du auf einer verlassenen Raumstation herumgehst. Das ist so ein Walking Simulator im Grunde. Und dann eben versuchst, die Geschichte wieder zu rekonstruieren mit so ganz leichten Puzzle-Elementen. Das geht 2 Stunden und hat einen sehr schönen Kniff am Ende.
Okay, wow.
Das kann ich empfehlen. Das kann man einfach mal so in 2 Stunden runterspielen.
Und das klingt auch sehr sympathisch irgendwie für das Studio.
Genau, und es sind 40 Leute. Die sind mittlerweile integriert in die Thunderful Group. Mhm. So eine Holding, die eben mehrere Studios hat.
Ja.
Genau, und zwar sitzt die auch in Göteborg in Schweden, also ist halt insgesamt so eine schwedische Gruppe und da ist eben auch dieses Studio drin, was eben für die SteamWorld-Spiele zuständig ist und so kann ich mir vorstellen, sind die dann eben daran gekommen, eben auch mal ein SteamWorld-Spiel zu machen.
Und hast du auch was über die Hintergründe von diesem Studio rausgefunden? Was sind das für Menschen, wo kommen die her?
Okay, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ne, das ist hauptsächlich, kommen die eben tatsächlich aus Schweden. Haben, bevor sie The Station gemacht haben, haben sie bei Little Big Planet entwickelt. Da haben sie zum Beispiel Assets gemacht und waren dann auch so ein bisschen für die künstlerische Gestaltung zuständig.
Mhm. Okay.
Also diesen ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast oder dir das ein Begriff ist, diesen Sackboy zum Beispiel, da haben sie dann mit dran gearbeitet.
Genau, das habe ich mal irgendwo gesehen, aber nicht gespielt.
Genau.
Naja. Ja, cool. Sehr, sehr, sehr sympathisch. Ist das auch irgendwie der Game Pass? Also ich habe jetzt zwar noch mal gelesen, ja, der Game Pass führt dazu, dass Spiele öfter Flops werden, siehe Redfall, weil einfach jeder die umsonst spielen kann und deswegen keiner kauft. Und wenn sie bemessen werden danach, wie viele Käufe sie haben, dann gehen sie unter wegen dem Game Pass. Aber ich finde, die beiden Indies, die wir jetzt gespielt haben, die profitieren da total von, ne? Also jetzt ein SteamWorld, das klingt wirklich nach einem Spiel, wo man auch mal eintauchen kann.
Ja, und das würde ich tatsächlich so bestätigen, denn es gab kürzlich ein Interview Und da hat der CEO von Thunderful auch gesagt, dass die Verkäufe von Steam World Build hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
Oh.
Wobei, es hat wirklich gute Kritiken bekommen. Aber kann sein, dass es daran dann eben lag. Und sie haben dann auch gleichzeitig das Spiel Steam World Headhunter eingestellt.
Oh, okay. Von demselben Studio?
Das kann ich nicht sagen.
Ja,
aber kann sein, dass sie sogar jetzt sagen, okay, jetzt ist die Marke Steam World vielleicht nicht mehr so Geld bringend.
Ich wollte gerade fragen, das ist eine Marke und das wird dann so Franchise-mäßig ja durchgewunken.
Genau.
Ja, ja, okay. Ja, trotzdem sehr, sehr stimmig und ich glaube, du bist da echt tief eingetaucht in dieses Ding und hast vielleicht auch nicht jede Sekunde bereut.
Nö, das nicht. Ich muss sagen, ich habe momentan nicht so die Lust auf so ein Anno gehabt, aber es war durchaus immer okay, so mal so für eine Stunde das einfach mal anzuschmeißen und so ein bisschen weiterzubauen. Und man kommt ja auch recht zügig durch, dass man eben immer so den nächsten Meilenstein dann direkt erreichen kann und wieder ein bisschen was Neues dazukommt.
Ja, ich muss sagen, es sieht mir zu knuffig aus. Also, ansonsten klingt das voll geil.
Kann man durchaus mal reingucken.
Okay. Gut, dann habe ich aber eine Frage an dich, lieber Jan.
Ja.
Würdest du Steam World weiterspielen?
Wenn ich gerade Lust auf Anno-Spiele hätte, ja. Momentan habe ich das nicht so, deswegen werde ich es jetzt erstmal wieder deinstallieren, aber in guter Erinnerung behalten.
Und darf ich dich nochmal gerade abschließend fragen, verglichen mit Anno, ist es denn das Einzige, dass es nicht so tief ist wie Anno? Oder? Also ich frage mich, wenn du jetzt Feierabend hast und du hast Lust auf so ein Aufbauspiel, was du da lieber spielen würdest, SteamWorld oder Anno?
Dann würde ich tatsächlich lieber Anno spielen. Weil es eben dann doch die Komplexität das dann noch mal ein bisschen spannender macht.
Ja, da sind wir Deutschen natürlich auch sehr gut bedient.
Ja, und es sieht halt, und wie spricht halt auch die Grafik ein bisschen mehr.
Ja, aber hallo. Na gut, aber sehr, sehr cool, dass du es gespielt hast. Jan, das freut mich wirklich sehr, weil da muss ich es nicht spielen.
Ja, perfekt.
Okay, mein Lieber, dann sind wir jetzt durch mit unserem Part. Aber wir haben ja noch was Fantastisches für euch. Und zwar kommen wir jetzt zu einem Spiel, was jetzt gerade in den Game Pass dazugekommen ist. Und das werden wir nicht vorstellen, Jan und ich, sondern wir haben da unseren wunderbaren Till.
Hallo ihr beiden und hallo ihr anderen. Da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob ihr den Regen hören könnt. Es ist hier gerade ziemlich am Plästern, aber da können wir jetzt nichts dran machen. Passt aber auch zu dem Spiel, was ich euch gleich nennen will. Ist es so, neu im Game Pass sind ja jetzt Octopath Traveler 1 und 2. Das wäre natürlich eine gute Wahl für ein sehr, sehr gutes Spiel. Oder für zwei sehr gute Spiele. Aber die sind überall besprochen worden und das wäre ja ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich jetzt ein Spiel, was neu im Game Pass ist. Aber nicht ganz so neu, aber es geht. Es ist von Oktober 23. Könnt ihr also auch, da das schon woanders veröffentlicht wurde, auch bei Steam spielen oder bei Nintendo oder was weiß ich, oder halt umsonst jetzt im Game Pass. Und zwar handelt es sich um das Spiel Haunty, also wie Haunt, nur mit zwei I hinten dran, daher dieses I wird schon richtig sein. Ihr spielt einen kleinen Geist, der sich durch so eine Zwischenwelt fortbewegen muss, ein bisschen kämpfen muss. Das ist alles handgezeichnet, sieht super schön aus. Am Anfang dachte ich, das wäre so eine Art Cozy Game, weil man halt wirklich sehr wenig Gegner hat. Man läuft halt rum, verschießt so, ich nenne es mal Geisterplasma. Und kann dann Dinge heimsuchen, also Bäume heimsuchen. Oder Gegenstände und die so ein bisschen bewegen und die Bäume rütteln und dann fallen da Sachen zum Aufsammeln aus. Und dann war es so ein bisschen wie so ein, als wäre das einfach so ein gemütliches Spielchen, was halt im Gegensatz zu den sonstigen bunten Cozy Games jetzt für The Cure-Fans gemacht war, weil es halt so ein bisschen düster und schwarz ist. Aber dann nach und nach kommen halt doch so ein paar Gegner, gegen die man ankämpfen muss. Also einmal mit seinen Plasmastrahlen oder indem man andere komische Wesen besetzt oder heimsucht. Also zum Beispiel einen, der so ein bisschen aussieht wie Q-Bird hier. Ich weiß nicht, ob ihr dieses alte arcademäßige Spiel kennt. Also so eine kleine klopsige Kugel mit einem Rüssel, wo vorne Kugeln rausschießen. Die kann man besetzen und damit dann ein bisschen großflächigeren Schaden machen. Oder man kann kleine Käfer heimsuchen und mit denen kann man dann Bäume hochklettern und da Sachen einsammeln und von Baum zu Baum fliegen. Nachher kann man so Pilze heimsuchen, mit denen man dann größeren Bereichen hin und her reisen kann. Und so macht sich das immer weiter auf, das Spiel, und es gibt immer ein bisschen mehr zu tun. Und das macht sehr viel Spaß. Es ist, wie gesagt, auf der gemütlichen Seite, selbst die Kampfabschnitte sind relativ easy und gemütlich. Die Musik ist sehr schön und das Schönste daran ist eigentlich dieser Stil. Also deswegen hatte ich mir das auch ausgesucht, weil ich einfach das Cover gesehen hatte und dann mal reingeschaut habe. Und dieser Handzeichenstil ist halt super schön. Es hat so ein bisschen was manchmal von einem Holzschnitt, einfach weil es halt alles schwarz-weiß ist und vor allem schwarz, weil diese Welt ja so eine Geister-nach-dem-Tod-Welt ist. Das sieht einfach super schön aus. Also richtig toll gemacht. Ist ein sehr kleines Studio anscheinend. Bisher haben die sonst nichts gemacht, wenn ich deren Webseite richtig interpretiere. Und es ist immer so, ihr sammelt nach und nach so Sterne ein, die mit eurer Vergangenheit verknüpft sind. Und immer wenn ihr ein Sternbild voll habt, seht ihr einen kleinen Ausschnitt aus der Vergangenheit des Geistes, wo der also herkommt und was bei dem so los ist. Bin noch nicht ganz durch. Ich habe mal geguckt bei How Long to Beat. Also es wird wohl so 8 Stunden dauern, was mir schon lang vorkam für so eine Art Spiel. Aber tatsächlich macht es einfach sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich so... Ich glaube, ich bin im ersten Drittel bis zur Hälfte jetzt. Bisher macht das einfach Spaß. Jede neue Mechanik ist so ein bisschen anders. Man hat dann das Gefühl, ach, das ändert sich ja doch nochmal ein bisschen, das Spiel. Dann kommt eine andere Gegnertype, die zum Beispiel, also dann gibt es so stationäre Gegner, die sich drehen und auf euch schießen. Dann gibt es so welche, die rumlaufen. Dann gibt es so einen Boden, wo so Hände rauskommen, der so ein bisschen böse ist. Den muss man nach und nach wegkriegen. Und das geht halt mit dem Plasma. Das geht aber besser, wenn man diesen Q-Bird-Heini nimmt. Und dann gibt es halt so ein paar Sachen zum Einsammeln. Und dann kann man sich Hüte kaufen. Das ist natürlich immer toll, Hüte kaufen. Und ich habe einfach sehr viel Spaß damit. Und ich werde das sicher zu Ende spielen. Und ihr solltet euch das auch mal anschauen. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Und wir hören uns bald wieder, meine Lieben. Tschüss!
Ja, Till, vielen lieben Dank. Und Jan, jetzt sind wir ja schon fast am Ende, oder?
So ist es. Jetzt fehlt ja nur noch das Spiel, was wir dann bis zum nächsten Mal spielen.
Ah, Heide Witzke. Okay, pass auf. Das letzte Mal hast du angefangen vorzuschlagen. Diesmal bin ich dran. Nee, andersrum. Also habe ich vorgeschlagen, glaube ich. Oder als erstes, oder?
Nee, du hast es. Ich habe es dir als erstes zugeteilt. Und dann hattest du dieses Tolle mit den verschiedenen Spielen zur Auswahl. Und das werde ich jetzt diesmal so ein bisschen adaptieren.
Okay, alles klar. Magst du anfangen?
Okay. Also, ich hätte für dich Folgendes im Angebot.
Jawohl.
Ich hätte ein Storyspiel, das in Arizona angesiedelt ist. Ich hätte ein Rätsel-Schleichspiel mit dem Fokus auf Sprache.
Oh, okay.
Ich hätte ein Spiel, wo du dich kreativ entspannend austoben kannst.
Wow.
Oder, wobei ich vermute, das ist raus nach deiner letzten Aussage, ein niedliches Aufbauspiel.
Also die ersten drei, wow. Ich habe keine Ahnung, wie du die ausgegraben hast, Jan. Ich kann mich nicht entscheiden. Pass auf. Ich nehme jetzt mal das kreative Austobspiel Nummer 3.
Perfekt, dann wünsche ich dir viel Spaß mit Hausflipper.
Hausflipper? Genau. Ein Flipper?
Ja, du darfst, ne, kein Flipper. Es ist ein Begriff aus der USA, wo Leute abgefuckte Häuser kaufen und die renovieren und dann wieder teuer verkaufen. Und das ist genau das, was du machen wirst. Du wirst Häuser renovieren.
Der Hammer, Jan. Ich ziehe gerade um. Nichts Geileres kann ich mir vorstellen, als schon wieder Schränke zu schleppen.
Genau, geil. Aber da ist es deutlich leichter.
Okay, dann darf ich mich ja jetzt revanchieren, und zwar wie ich will. Und dann gebe ich dir jetzt auch nochmal eine kleine Auswahl. Und zwar ein, ja, kennst du Secret of Mana?
Nur vom Namen her.
Okay, also ein Rollenspiel, wo du Waffen findest und so und du steuerst so ein paar Leute in eine Party und rennst durch die Welt und machst so Sachen mit einem Anime-Einschlag. Oder ein Story-Adventure, geil geschrieben, das über zwei Brüder geht und es gibt viel zu entdecken und Rätsel zu lösen mit einem geilen Soundtrack. Zumindest sagt man das. Mhm. So, wähle.
Oh, okay. Also das zweite wird Brothers sein. Das habe ich tatsächlich damals gespielt.
Oh, okay. Dann pass auf, dann wähle ich für dich Nummer eins.
Okay, mit Anime kann ich gar nichts anfangen.
Ah, hervorragend. Ah, wie bei mir Defenders. Also nur zurück zu Brothers. Ja, ich habe es mir auch gekauft. Aber noch
nicht Spiel gespielt. Es ist fantastisch und spiele es mit einem Controller.
Wow, okay, geil. Werde ich gleich anfangen. So, aber kommen wir zurück zu deinem Spiel. Herzlichen Glückwunsch zu Rune Factory 4 Special Windows Edition. Und ich werde dir mal ein wenig vorlesen daraus. Beschreibung. Willkommen in Zelfia, ein Reich, in dem der eingeborene Drache Ventus Will herrscht. Und du, nachdem der junge Held oder die Heldin aus dem Himmel gefallen und auf dem Rücken eines freundlichen Drachen gelandet ist, wurde er oder sie dazu eingeladen, in dem Schloss vor Ort zu leben und als neu ernannter Herrscher beginnt nun ein neues Leben mit der Entwicklung der Stadt, dem Erkunden von Verliesen in der Nähe und dem Kultivieren von Erde. Ja, viel Spaß.
Ja, danke. Ich habe mir gerade mal ein paar Screenshots angeguckt. Das ist so das, was, wenn es in der Steam-Empfehlungsliste auftaucht, würde ich es direkt auf Ignore setzen.
Ja, ja, deswegen haben wir 5 Stunden gesagt. Das ist nur der erste Blick. Aber das Gute an diesem Podcast ist ja, ich muss es
Moment,
nicht spielen.
Das ja. werde ich nicht schaffen. Der Game Pass wird in 6 Tagen beendet.
Wie?
Steht ja. Game Pass wird in 6 Tagen beendet. Das heißt, in 6 Tagen ist es raus.
Oh. Okay, pass auf, dann werde ich jetzt ein anderes nehmen, weil ich habe mir eben noch was anderes rausgesucht. Okay, alles klar.
Wollte ich nur gerade sagen.
Ja, schade, du bist dem entkommen, wow.
Ja, es hätte mich tatsächlich, ich sehe gerade hier, Metascore 81, das ja, wäre interessant gewesen.
Boah, Mann, ey. Na gut, okay, dann nehme ich jetzt was anderes, weil ich eben ausgesucht habe, aber gut, dann halt keine Anime von dir, für dich. Ich habe für dich Action and Adventure Kona 2 Broom. Und das ist ein Rätselspiel, sehr düster gehalten, sieht ein bisschen gotisch aus und das fand ich eben sehr interessant zu sehen. Und ich habe keine Ahnung, ja, was es ist, interaktive Geschichte, Storytelling und ja, viel Spaß in Nordamerika.
Danke, sieht tatsächlich ganz interessant aus, mal gucken.
Interessant einfach, ne? Genau.
Genau, was mich irritiert ist USK 16, ich bin gespannt.
Ja. Ich auch, auf jeden Fall, weil ich fand's interessant, aber mehr auch nicht. Hervorragend. Ich glaube, wir haben unsere Mission erfolgreich absolviert heute.
Das denke ich auch.
Und werden das auch in Zukunft tun. Also, ich bedanke mich und verabschiede mich. Bleibt neugierig auf alles, was da so kommt. Ich hab euch lieb, euer Marcel.
Und euer Jan.
Tschüss.
Tschüss.